50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist unser Persönlich.com-Podcast. Heute mit einem ganz spannenden Werber. Sind natürlich alle Werber spannend, aber du natürlich speziell. Danke. Herzlich willkommen, Philipp Skabal. Wer kennt eigentlich die ganze Werbewelt? In wie viele Agenturen bist du?
Ich habe es nie gezählt, es sind nicht so viele. Ich bin ein loyaler Mitarbeiter gsi. Immer, ich habe eigentlich immer meine Engagements auf mindestens 3 bis 5 Jahre befristet. Bei Farmer bin ich jetzt 12 Jahre.
Ja, aber du bist bei der wichtigen Agentur gsi, muss man sagen, bei der grossen Agentur, die ein bisschen Werbegeschichte geschrieben haben.
Ja, nicht ganz bei allen. Jungformat habe ich leider nie geschafft.
Hast du mal ein Angebot gehabt, oder?
Ich habe mal von einem Schweizer aus Deutschland mal im Gespräch gsi. Habe mich aber kurz vorher für Wirtz entschieden. Und ja, bin loyal gsi. 2 Jahre später hätte ich es dann vielleicht anders entschieden, aber damals hätte es nicht sollen sein.
Also die Wirtskarriere ist nicht so lang gewesen, aber da können wir vielleicht auch noch kurz reden. Was noch ganz wichtig ist, du bist aktueller Werber des Jahres. Das ist ja eigentlich der Titel, den man will in der Branche, muss ich sogar sagen, vom Konkurrenzmedium. Was hat dir das gebracht?
Also ich muss so sagen, der Prozess vom Nominiertsein und dann der Prozess bis zum Entscheid, das habe ich nicht gern. Ich bin nicht gern so als Person im Zentrum. Was ich aber sehr gern mache, ist, ich engagiere mich gern für Themen, die mich interessieren. Ich bin gern in einem Gespräch, so wie jetzt mit dir oder auf einem Podium und rede über etwas, wo mir selber am Herzen liegt. Und darum ist das Jahr für mich eine totale Bereicherung gewesen. Ich habe lässige Sachen dürfen machen, einen Haufen spannende Leute kennengelernt.
Beispielsweise?
Ja, ich kann jetzt nicht einzeln rauspicken. Ich glaube, es geht auch gar nicht um grosse Namen oder so. Es ist einfach, dass du aus deinem Stall rauskommst und einmal mit ein bisschen Distanz zum Daily Business über Themen redest, merkst, alle beschäftigen sich mit dem Gleichen, denken vielleicht gleich oder anders. Das kommt dann ein bisschen darauf an. Und was sich halt aus diesen Gesprächen ergibt, das hat mich selber sehr viel weitergebracht. Und ich habe auch gefunden, es war ein guter Zeitpunkt. Ich war ja vorher schon ein paar Mal nominiert.
Aber du warst 3 Mal nominiert, 2009, 2011 und 2014.
Ja.
Was hast du denn damals besser gemacht? Besser lobbyiert, oder?
Nein, wir haben das eigentlich, glaube ich, schlechter kannst du das nicht mehr machen. Für eine PR-Agentur wie Farner, das machen andere viel besser.
Ja, wir haben ein T-Shirt werden drum.
Ich finde es übrigens total lässig. Ich selber war wie zu faul für das oder andere Sachen gehabt, die mir wichtig waren. Es hat mich auch immer ein bisschen peinlich berührt, für mich selber da Trommeln zu rühren. Aber
hast du niemandem gesagt, gib mir die Stimme oder so?
Nein.
Und dann bist du plötzlich geworden, oder?
Ja, mir haben Leute gesagt, ja, das ist eh klar, dass du das wirst und so. Und komm, du weisst es doch. Und ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich habe gewusst, die Chance ist wirklich da. Der Moment hat irgendwie gepasst. Oder? Du musst ja musst auch sehen, die 12 Jahre bei Farner, und das ist, weiss Gott, nicht meine Leistung allein. Aber da ist vieles entstanden. Und letztes Jahr war wirklich ein Peak mit dem Crea-Ranking. Und überhaupt eine Agentur, wo gross und gesund ist. Und ja, das war einfach ein gutes Momentum gewesen. Aber eben so selber, ich bin froh, ist das nur eine kurze Phase
gewesen. Aber es ist ja gleich interessant, du hast gesagt, Farner ist immer, früher noch das Klischee natürlich, die konservative PR-Schmiede gewesen. Plötzlich jetzt eine von der kreativsten Agenturen der Schweiz, auch dank dir natürlich. Was heisst das jetzt auch für die Agentur oder für die ganze Zusammenarbeit im Team?
Das ist eine schwierige Frage. Also es bringt viel Vorteil, weil ich glaube, egal in welchem Teil von der Kommunikation du dich bewegst, ob das Public Affairs ist, ob das Corpcom ist, ob das Marketingkommunikation ist oder irgendwas sonst, Kreativität ist immer der Schlüssel zu mehr Effektivität. Nur ist das halt so in dem Marcom-Lager drin. Kreativität ist glatte Bildchen und lustige Textchen, so ein bisschen salopp gesagt.
Eben, heute macht er ja alles KI, kann das auch, oder?
Ja, auf dieser Ebene sicher, oder? Aber Kontext, das ist ja das Match Entscheidende. Und auch für Kreativität ist der Kontext Match Entscheidend. Wenn du Kreativität als Fähigkeit nimmst oder als Anspruch, wie du Probleme löst, ich vergleiche das gerne mit einem Ballgefühl. Wenn du das Gefühl hast, wenn du die kognitive Beweglichkeit hast, dann kann man dich in ganz unterschiedliche Spielfelder setzen und du wirst außergewöhnliche Lösungen bringen. Und das ist in der Kommunikation so und wahrscheinlich in allen anderen Bereichen vom Leben und von der Wirtschaft auch. Und wenn du fragst, was das mit Fahnen macht, also zum einen, ich habe natürlich lang gekämpft dafür, dass wir nicht nur PR können. Ich habe gemeint,
das ist ja DNA eigentlich von der Agentur ursprünglich, oder?
Ja, da streitet man sich. Ich habe ja mal herausgefunden, dass der Fahner zuerst eine Werbeagentur gegründet hat. Ich glaube, im 51. Das hat man aber nie wirklich wahrhaben.
Nein, das also ist Spaß. Die Überfigur könnte Fahner, oder?
Ja. Nein, er hat beides gegründet damals. Und dann über viele Wege ist ja dann die Urfahner zu der heutigen Publicis geworden. Über x Verkäufe. Und ja, vor wo der Roman Geiser dann vom Christian König die Aktienmehrheit übernommen hat, vor, keine Ahnung, wann das war, vor 15 Jahren, sage ich jetzt mal grob, dort ist eine neue Vision entstanden, wo wir hinwenden. Und Kommunikation ist halt nicht das eine oder das andere, sondern Kommunikation ist alles. Und die sozialen Medien, denen ist es auch völlig wurscht, ob jetzt da Coopcom redet oder Marcom, das ist der gleiche Kanal, das gleiche Profil. Darum, Kreativität gehört überall rein. Und ich glaube, insgesamt hat uns das als Agentur sehr viel Wachstum beschert und uns auch weitergebracht in den Disziplinen. In der Wahrnehmung von außen ist es natürlich immer noch anspruchsvoll, wenn am Anfang das Problem war, ja, wieso machen die jetzt auch Kreation oder Werbung oder machst jetzt du PR da? Und jetzt ist halt wie, die einen sagen vielleicht, ja, ihr seid nicht mehr so die PR-Agentur von früher, ihr seid ein Gemischtwarenladen. Also Fakt ist, wir haben eine Grösse, wo sich zusammensetzt aus Spezialitäten, aus Disziplinen, wo jede Einzelne im März hoch erfolgreich war in den letzten Jahren. Und Magie passiert im Zusammenspiel.
Aber ihr habt noch eine eigene Werbeagentur, Inhouse, Rot.
Mhm.
Das ist ja eigentlich ein Konkurrent wieder zu dir, ein bisschen, oder?
Ja, Konkurrenz ist nie schlecht. Also zu mir, wir arbeiten auch zusammen, das kommt immer sehr darauf an. Aber Konkurrenz in der eigenen Reihe, ich meine, du machst auch, wenn du einen Pitch machst, hast du vielleicht auch zwei Teams, die an den Start tust und nicht nur eins. Das ist immer gut.
Also, Gratulation übrigens auch. Lassen wir das Thema ganz kurz. Du bist 25 Jahre beim ADC. Bist du da bewusst eigentlich?
Nein, ich habe es nicht ausgerechnet, aber kann sein, ja.
Ja, also vor einem Vierteljahrhundert. Wie war es eigentlich? Bist du gerade angekommen, das erste Mal, oder wie hast du dich beworben?
Ich hatte total Schiss gehabt vor diesem Schritt. Ich habe meine ersten Jahre in wirklich nicht so kreativen Agenturen verbracht. Ich habe immer gedacht, ich zeige denen schon, wie es geht.
Das ist ja euer Motto heute, oder? Ist das von dir, oder?
Nein, das ist nicht von mir. Nein, das ist nicht von mir. Das war schon mal ein Thema in einem Podcast, habe ich gehört. Ich kann es ja gerne nachher noch fragen. Ich habe Claude Katzki damals hat mich ermutigt. Mit ihm haben wir als Freelancer öfters geschafft, wie bei Matter und Partner. Also, ich habe eigentlich ein Schüpfli gebraucht von Leuten, die ich hoch respektiert habe. Und gesagt, nee, du gehörst da dazu.
Und dann bist du jetzt noch im Vorstand. Du bist zuständig für Nachwuchs, also für die ganze Sache, Frauenförderung unter anderem. Jetzt haben wir uns immer ein bisschen vorgeworfen.
Nicht Frauenförderung. Ja. Talentförderung. Wir machen keinen Unterschied.
Ja, ja. Jetzt haben wir uns immer ein bisschen vorgeworfen, wir haben zu wenig Frauen. Das stimmt. Im Podcast, jetzt habe ich eure letzten Nominationen gesehen. Also, es ist, glaube ich, 9-0, oder? Der Frauenbestand.
Du meinst Neumitglieder?
Von den Neumitgliedern, ja.
Also erstens einmal, wir können ja nur aufnehmen, wer sich bewirbt.
Mhm.
Zweitens, das Bild kann man dich relativieren. Der Young Creatives Award, ein Wettbewerb, wo ich zusammen mit Hanna Jackel, der Geschäftsführerin vom ADC, seit 15 Jahren jetzt, oder jetzt im 16. Jahr betreue. Dort haben wir Datenanalyse gemacht. Und zwar richtig mit einer externen Firma, um zu schauen, was passiert mit diesen weiblichen Talenten in der Kreation. Und Fakt ist, beim Nachwuchs gibt es mehr Frauen
als Männer. Ja, ja.
Und bei denen, die gewinnen, also bei den Besten innerhalb des Nachwuchs, sind es nochmal ein Tick mehr Frauen. Also es gibt genug Talent. Und die Frage, die sich stellt, ist, wieso? Das ist eine These, dass die rausfallen irgendwo mal. Aber wieso verabschieden die sich aus der Branche? Ist das eine Frage von nochmal 5 Jahren?
Ist denn Branche männerlastig?
Nein, ich finde nicht. Also bei uns nicht. Zum Teil hast du in der Beratung mehr Frauen und in der Krea mehr Männer. Manchmal ist das umgekehrt. Das wechselt auch von Jahr zu Jahr wieder ein bisschen, wenn Leute kündigen oder du neue Leute suchst. Ich gehe immer nach dem Talent und natürlich versuche ich eine möglichst spannende Truppe zusammenzustellen und da willst du weder nur Männer und nur Frauen. Aber es ergibt sich halt auch ein bisschen. Für mich ist das Talent das Zentrale.
Also fangen wir an. Du bist, deine Eltern sind Österreicher gewesen. Du bist in Zürich aufgewachsen. Ist das für dich schwierig? Ja, ein Sekundo, wenn du so willst.
Ja, das klingt auch noch gut.
Ja, ja.
Nein, ich habe mich natürlich immer als Schweizer gefühlt, beziehungsweise ich habe schon bis in Kinski nur Hochdeutsch geredet. Mhm. Und das weiss ich noch, das ist für mich am Anfang ganz schwierig gewesen. Ich habe mich nicht getraut zu reden, weil die haben anders geredet wie ich. Ich habe sie verstanden, aber es war ganz komisch gewesen. Und sonst ich mich immer als Schweizer gefühlt und bin auch immer so behandelt worden.
Was war der Grund, dass deine Eltern nach Zürich gekommen sind?
Meine sehr starke Grossmutter väterlicherseits hat meinem Vater einen Job organisiert an der ETH in Zürich.
Aha.
Als Chemiker.
Und dort hat er geschafft, ja.
Dort hat er geschafft, ja. Und dort ist er geblieben bis zu seiner Pensionierung.
Ja. Du bist ein schlechter Schüler gewesen, hast du geschrieben gehabt. Heute ist ja da fast ein Qualitätsmerkmal. Wie hat sich denn das geäussert?
Also als erstes, ich weiss nicht, ob ich sie nie gehabt habe, aber die Freude hat mir gänzlich gefehlt in der Schule. Vielleicht habe ich sie gehabt, man hat sie mir genommen, da kann ich mich zu wenig erinnern. Ich habe einfach das Pech gehabt, dass all das, was ich gut kann, nichts wert ist.
Mhm.
Und das, was ich nicht so gut konnte, auf das hat mir Wert gelegt. Und ich habe mich dann irgendwann einmal emotional, wie ausklingt, wahrscheinlich aus Selbstschutz, bin eher zum Revoluzer geworden, zum Provokateur und habe wahrscheinlich dort die Fähigkeiten geschärft, die mir heute im Job helfen.
Mhm. Hat das ein Problem gegeben, wenn dein Vater an der ETH war und du ein bisschen ausgebrochen bist? Das sind ja gleich zwei Widersprüche, oder?
Ja, also was ich weiss, ist, ich bin als ältester Enkel von dieser starken Grossmutter der Erste gewesen, der schon sehr früh klar ist, Gimmi wird nichts.
Mhm.
Da wird es ein Sek. Die ist dann auch geworden mit Aufnahmeprüfung. Dank meinem Vater, der mit mir ist, pauken jeden Mittag. Nein, er hat mich sehr unterstützt in meinen Talenten zum Glück. Also dank ihm konnte ich eigentlich können werden, was ich wollte werden, nämlich Grafiker.
Du hast ja dann mit Graffiti angefangen. Das war ja speziell gewesen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das ist halt so frühe 80er Jahre, New York, die ganze...
Harald Nägeli natürlich.
Der Harald Nägeli, ja, sogar noch ein bisschen früher. Das ist glaube ich so 70er, Mitte 70er.
79,
ja, so dort umeinander gewesen. Wobei ich muss sagen, er hat mich jetzt als Teenager nicht so inspiriert. Ich habe die Geschichte kennt. Ich bin dann sehr viel später erst habe mich mit ihm angefangen zu beschäftigen. Nein, bei uns ist damals der Einfluss ist die USA gewesen, New York. Mit dem ganzen Rap, Breakdance und eben auch Graffiti. Und das war so ein bisschen das Pubertätsding. Das hat natürlich Eindruck gemacht im Freundeskreis.
Du bist ja also zur Nacht mit einer Spraydose an die Limette und hast da irgendwie...
Mit mehreren Spraydosen.
Ja, mit mehreren, ja.
Ja. Ja, also die erste Aktion war mit meinem Schulfreund. Wir haben vor dem Schulhaus etwas auf den Boden gesprayt. Mhm. Was wir damals noch nicht so realisiert haben, ist, dass eine Spraydose am Boden, dass das mühsam ist, weil das mit dem Treibgas nicht so gut funktioniert. Wir sind dann auf die Wand gewechselt und haben dann so Unterführungen gesucht und so Sachen, haben dann auch Aufträge gemacht.
Aber das muss ja gleich relativ schnell gehen, oder? Dass du nicht verwutscht wirst, oder?
Ja, ich glaube, da musst du eine gewisse Coolness entwickeln, weil wir haben dann, das war dann am Ende von meiner Sprayer-Karriere eher gewesen, wir sind dann zum Teil auch am Tag gesprayen an gewissen Orten, weil wir einfach gesagt haben, du, da kommt, also das wird so selbstverständlich, als so selbstverständlich angeschaut, die müssen ja ein Erlebnis haben, wenn die jetzt am Drahtschmiedli unten das machen. Heute ist das anders, damals war das sehr neu gewesen. Heute ist das sicher nochmal anders. Es ist die Öffentlichkeit und auch die Ämter anders sensibilisiert.
Bist du mal verwutscht worden?
Nein.
Es ist ja verjährt alles, kann man ja heute sagen. Gibt es noch einzelne Kunstwerke von dir? Ich meine, die haben ja heute schon eine Wertigkeit, oder?
Ja, natürlich vor allem für mich. Ich habe das damals fotografiert und dokumentiert. Ich glaube, am Bahnhof Gladbruck hat es noch so Überreste. Wenn man weiss, was dort mal war, sieht man es noch. Aber nein, ich würde sagen, das ist so nach 25 Jahren ist das dann irgendwann mal weg gewesen.
Also, so hat deine Karriere angefangen. Du hast dein Talent so entdeckt. Jetzt gehen wir ganz kurz deine Karriere durch. Hast du einen Vorkurs gemacht an der Kunstgewerbeschule? Das ist ja eigentlich ein sehr renommierter Name, wo sehr viele bekannte Künstler rausgekommen sind. Und dann hast du angefangen bei Seiler DDB. Die haben da, glaube ich, McDonalds-Werbung, das war ihre Grosswerbung später, oder?
Ja, das ist dann später gekommen. Damals haben wir Sony als Kunde, Honda. Ja, und noch viele andere. Ja, richtig, dort bin ich eingestiegen als Grafiker. Meinen Job habe ich bekommen wegen dem Sprayen, lustigerweise.
Also, du hast dann die Fotos nicht gezeigt bei der Bewerbung, oder?
Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mich total schön angelegt, habe mich extrem unwohl gefühlt im Übrigen.
Rasiert dann, oder?
Ja, damals noch kein Bart gehabt. Das war mit 15 gewesen. Du meinst, weil ich jetzt so unrasiert aussehe?
Nein, aber es sieht gut aus. Das ist revolutionär, oder?
Nein, ich bin dort mit meiner Mappe vorbei und mit meiner Kunst arbeiten. Und dann hat am Schluss der Christoph Bohn, ist das gewesen damals, hat mich auch sehr gefördert. Hat gefragt, ja, und was machst du denn sonst noch so? Und dann wollte ich das nicht sagen. Ich habe nichts anderes gemacht, außer gesprayt, sonst. Und dann hat er mir das aus der Nase rausgezogen. Und dann ist das ausschlaggebend gewesen, dass er gefunden hat, wenn der jetzt Nacht rausgeht, das finde ich cool.
Aber der kann er arbeiten. Und er kann arbeiten, oder?
Ja, auch zur Nacht, genau. Ja, genau. Das ist damals wichtig.
Das ist auch wichtig für diese grossen Zeiten, ja. Oder? Ja. Du hast ja die grossen, also wir dürfen das fast nicht mehr sagen, das sind die grossen Zeiten gewesen von der Werbung, oder die Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, oder? Hast du das auch so mitbekommen als Lehrling dort?
Nein. Ich muss sagen, jede Zeit war irgendwo durch spannend und lässig. Ich war damals selber nicht an dem Punkt, dass ich jetzt hätte können, wirklich so voll. Also ich war damals einfach am Anfang. Ich habe bin vorsichtig gewesen, ja, wollte lernen, habe beobachtet. Bin eben, wie ich gesagt habe, Agenturen gewesen, die jetzt nicht zu den kreativsten gehört haben. Ich glaube, die Anforderungen an unsere Jobs haben sich stark geändert. Wenn ich denke, mit was für Leuten ich damals zu tun hatte. Sehr feine Leute, aber auch Leute, die sehr am Rand von der Existenz zum Teil balanciert haben.
Also Werber, wo was finanziell nicht so gut gegangen ist.
Oder? Ja, finanziell ist es nicht damals vielleicht schon noch gut gegangen, aber sie haben irgendwie halt am Morgen schon getrunken oder sonst einfach halt sehr exzessiv gelebt. Das kann man sich ja heute alles nicht mehr leisten. Also damals ist man ja auch gut zu Mittag gegessen und hat einen Liter Rotwein getrunken. Das ist heute alles ganz eine andere Zeit.
Eben, das ist ein bisschen die Schattenseite, oder? Man verklärt es auch heute ein bisschen. Man sitzt den ganzen Tag in der Kronenhalle oder fährt mit dem Schiff auf dem Zürichsee rum. Es gibt natürlich dann auch einen negativen Aspekt von dem, oder?
Also ich habe es lieber heute, ehrlich gesagt. Ich habe lieber einen klaren Kopf und nutze meine Zeit maximal. Kronenhalle ist schön ab und zu immer noch. Aber was schon fehlt, ist, man hat heute keine Zeit mehr. Mhm. Und nebst dem, dass man keine Zeit mehr hat, ist man auch noch brutal abgelenkt in dieser Zeit, die man hat. Also es gibt halt ja nur schon die ganzen Kanäle, wo man kommuniziert damit, oder? Da kommst du wahrscheinlich auf 5, wenn du deine Channels zählst, wo du musst Nachrichten lesen und schreiben. Und das muss alles bewirtschaftet sein.
Ist denn du hast gesagt, du bist Lehrling gewesen dort, da hat man ja fast mitmachen müssen, oder? Da ist man dann mitgezogen worden von dieser Branche, oder?
Ja, absolut. Also, aber eben, ich meine, über den Mittag Wein trinken, das habe ich schnell gemerkt, das ist nicht meins. Ich habe dann eher in den Nachtschichten, wenn dann der AD besoffen in den Beiz oben gehockt ist, noch die Diashow durchfotografiert für die Presse am nächsten Morgen. Also ich habe eigentlich profitiert von diesen Unzulänglichkeiten, die mich da zum Teil umgeben haben.
Also ein bisschen Learning by Doing.
Absolut.
Gehst du eine Karriere durch, eben Seiler DDB, am Zolliker Berg war das, dann nachher Eurocom, später ist Euro RSCG Havas, wo dann später der Frank Bode gekommen ist, Lintas, dann wieder zurück zu Euro RSCG, dann bist du ja ein Jahr in Sydney gewesen, oder?
Ja, fast.
Ja.
Also zusammengerechnet ja, aber so am Stück gearbeitet habe ich es halbes.
Ja.
Ist sehr lehrreich gewesen. Was ich dort gelernt habe, ist, damals bin ich AD gewesen, wie ich meinen Job als AD möchte verstehen. Ich möchte nämlich einfach ein weißes Blatt Papier und eine Aufgabe und dann Ideen machen. Und das ist so die angelsächsische Kultur. Du bist mit deinem Texter in einem Kämmerli, schreibst auf, zeichnest, skizzierst, pinnst es an die Wand, dann kommt der CD, dann schaust du es an, dann sagst du das. Da kommt das Traffic Management und sagt, okay, das nehme ich mit, dann wird das gelayoutet für dich. Du kümmerst dich nur um Ideen. Und mir ist das AD da, sie zu Fisch- und Gestalter-Job gewesen. Nicht, dass ich das nicht gern gemacht habe. Mich hat das Ideenentwickeln mehr gereizt. Dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich gewusst, ich muss auch in eine andere Agentur.
Mhm. Also wir haben dann Karriere, Euro, RSCG, bist du glaube ich zwei- oder dreimal gewesen, oder?
Zweimal, ja.
Zweimal. Dann bist du beim Danimatter gewesen, auch eine Agentur, die sich irgendwie immer behalten hat und durchgekämpft hat. Und jetzt noch die drei grossen, die ich noch möchte erwähnen. Du bist 2004 bis 2007 bei der Publicis gewesen. Also ich glaube immer ein bisschen auf den Fußstapfen mit dem Markus Gut zusammen, oder?
Ja, das ist lustig. Den Markus habe ich kennengelernt während der Lehre. Mhm. Ist er dazugestossen. Also ich kenne ihn sehr, sehr lang.
Wo ist das gewesen? Eben auch bei
Pizza? Ich bin beim Seiler und er hat Lehre gemacht, glaube ich, bei Wirtz, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Oder bei Cash, RSCG, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ich war an beiden Orten. Aber die Lehre hat er, glaube ich, wie jetzt gemacht. Egal. Ja, nein, wir sind uns immer wieder begegnet und er hat mich kontaktiert.
Ja, wir sind so wahrgenommen worden wie ein Team, ein bisschen, oder?
Ja, also bis 2004 eigentlich nicht. Also zwischen der Ausbildung, also sind 14 Jahre eigentlich, da haben wir uns mehr so eben im Rahmen von Branchenanlässen haben wir uns gesehen. Aber dann im 2003 hat er mich kontaktiert und mir einen CD-Job angeboten in der Publicis. Und ich habe nach 6 Jahren Matter, wir müssen überlegen, bleibe ich jetzt da, werde ich Partner, wie sieht es weiter aus? Und dann habe ich mich entschieden, nein, ich brauche ein neues Kapitel, ich will schauen, ob ich das, was ich gelernt habe, auch in einer grossen Agentur kann.
Eben, Publicis war Nummer 1, die grösste Agentur in der Schweiz, sehr kreativ. Jetzt haben wir da Jean-Étienne Abbey, ist natürlich die Kreative, auf die einen Seite Freddy Colliou, Jean-Étienne Abbey, das sind die beiden Figuren, die sich ein bisschen geprägt haben. Der Jean-Étienne Abbey war immer wieder ein Thema, auch in dem letzten Podcast. Hast du einen engen Kontakt gehabt zu ihm?
Nein, einen engen im Sinn, von dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe, nicht. Er war damals am Ausfädeln bei der Publicis, hat Migros noch betreut und die geile Seite.
Das war eine legendäre Kantabania. Beide. Immer ein M mehr, glaube ich, oder besser.
Ja, es ist auch die Expo-Kampagne war noch damals, die Yellow Pages-Kampagne war auch sehr populär. Ich kenne ihn eigentlich aus den Kaffeemaschinengesprächen eigentlich. Und ich habe natürlich damals, als er da an der was ist Sivibergstrasse, so quasi auf dem Peak von seinem Tun war, habe ich natürlich auch die Bücher angeschaut mit der Toni-Kampagne und. Das war schon der Olymp von der Schweizer Werbung. Und nicht nur Schweizer Werbung, auch international ist die Schweiz damals sehr stark gewesen.
Mhm. Publicis, das war eigentlich eine sehr fruchtbare Zeit gewesen. 2007, glaube ich. Dann bist du ja gegangen, nachher ist dann noch die UBS-Geschichte nochmal gekommen. Wie hat die Kampagne geheißen? Die hast du nicht mehr gemacht.
Weiss jetzt nicht.
Wir bleiben demütig oder irgend so etwas, oder?
Nein, das tönt nicht nach mir. Nein, Spass.
Ja.
Ich bin mit dem Markus zusammen. Bin ich dann zu Young & Rubicam. Er hat dort die kreative Leitung von der Gruppe übernommen und ich die kreative Leitung von vom Advico-Teil. Und UBS damals ist immer noch U&Us, ist in der Publicist gross. Mhm.
Ja, 2008, wo man sich noch einschieben, ist ja dann der ganze Skandal gewesen, wo die Finanz und so, das ist erst nachher gewesen.
Ja.
Du hast gesagt, Advico in Gockhausen selber bist du nicht mehr gewesen, oder?
Doch, ich habe Gockhausen noch ein Jahr erlebt, sehr ausgestorben. Wir haben immer, wenn neue Geschäfte im Haus waren, haben wir von der Futurecom Leute raufgefahren, dass das nicht so tot aussieht, hat funktioniert. Wir haben dann innerhalb von einem Jahr wirklich den Turnaround geschafft. Und gleichzeitig sind wir Nummer 1 im Crea-Ranking geworden. Es war eine total schöne Zeit. Ich bin auch sehr dankbar gewesen, habe ich das Gockhausen einmal noch von innen erlebt.
Das war eben auch ein legendärer Ort gewesen,
absolut,
oder?
Absolut. Sehr, sehr eindrücklich. Gut, nachher die Hartumstrasse war natürlich auch lässig dann gewesen, wo wir alle zusammengezogen sind mit Futurecom, Wundermann und Alexis.
Jawohl, da bist du 2 Jahre gewesen und dann der Wechsel zu Wirt.
Ja, ich habe gemerkt, also die Anfangseuphorie bei der Weyandar ist ein bisschen abgeflaut. Und gleichzeitig ist der Gary Abbey auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf Wirt, inklusive Partnerschaft. Und dann habe ich müssen sagen, das ist eine sensationelle Chance, die möchte ich packen.
Jawohl, wir haben eine grosse Kampagne gemacht, unter anderem für die Migros. Das war schon ein das Flaggschiff von Wirt zu selber Zeit.
Also vom Volumen her war Migros sicher mit Abstand der grösste Kunde gewesen. Wir haben aber auch Mobiliar gehabt. Ich habe sehr viel auf dem Mobiliar geschafft.
Das ist die legendäre Kampagne, die seit 50 Jahren gleich aussieht, oder?
Ja, gleich. Ich glaube, der Erfolg ist eben, dass sie nicht 50 Jahre gleich aussieht. Natürlich gibt es die Schattenskizze noch und auch die liebe Mobiliarfilm. Aber
ich weiß, eigentlich sogar positiv, dass sie immer gleich bleibt, oder?
Ja, immer gleich, aber du musst es auch immer wieder neu erfinden, oder? Es ist ein bisschen wie KitKat in Gun, oder? Wenn du dir treu bleibst, kannst du auf dem immer wieder aufbauen und eine neue Stufe zünden. Und genau das haben wir damals auch gemacht. Und ich weiß noch, wo der Gary auch bei mir gesagt hat, ja, Mobiliar, ADC und so, schwierig, da gewinnst du nichts mehr, das ist wie durch. Das hat mich natürlich angestachelt und wir haben dann 20 Arbeiten auf die Shortlist gebracht im Jahr drauf für Mobiliar allein.
Ja,
und,
was nicht so einfach ist, oder?
Nein.
Shortlist ist ja gleich noch anspruchsvoll, oder?
Also es hat dann schon noch mehr gegeben, aber es sind 20 Arbeiten in die Shortlist gekommen, dann hat es noch ein paar Würfel gegeben. Am meisten Spass hat natürlich die Geschichte mit dem Didier Güsch gemacht, kurz bevor ich nachher 2013 weg bin, da der Skiflip in österreichischen Skibus rein.
Mhm.
Die Geschichte hat recht Wirbel gegeben. Also Mobiliar, Migros ist gross gewesen. IKEA haben wir gewonnen, haben wir auch ganz lässige Sachen können machen damals. Also wir haben sehr viele und auch grosse Kunden gehabt. Ist sehr breit abgestützt, aber Migros natürlich am grössten.
Jawohl, und dann ein abrupt 10 bei Wirt über zu Fahner, da haben wir vorhin erzählt. Wie war das, wo du am Anfang zu Fahner gekommen bist? Es ist ja nicht, wir haben es vorhin, der Roman Geisser ist ja dort, der Stache Mann war, hat das wieder Ruhe gebracht. Ist das für dich als Kreative am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, dass du jetzt in so einen Konzern nie gehst wie Fahner?
Ja und nein. Also, zum Glück bin ich so naiv gewesen, dass ich einfach die Idee vom Roman gut gefunden habe. Und was der Roman mir erzählt hat, wo er hin will, ist eigentlich, was ich auch immer gefunden habe, wo es hin muss. Jetzt sind wir von zwei verschiedenen Seiten gekommen. Und die Schwierigkeit war einfach, du hast ein Team mit 40 Leuten, oder? Bei Wirts jetzt. Und auf einmal bist du quasi allein da mit so einem kümmerlichen Trüppli, wo.
Und du bist Abteilung, oder?
Ja. Und dann kommt dann mal jemand zu dir ins Büro und sagt, du, ich brauche Film, du kannst doch Film. Dann fragst du, was hast du für ein Budget? Dann heisst es 5'000 Stutz, oder? Und dann schluckst du leer. Telefonierst mit den Leuten, die vorher grosse Geschichten gemacht hast, dann bringst du etwas an, das 30 würde kosten für 5. Am Anfang war es wirklich sehr, sehr hart. Einfach zum Wachsen, oder? Wir sind ja dann schon, also, als ich die Unit abgegeben habe, haben wir 6 Millionen Honorarumsatz gemacht. Aber so die ersten 3 Jahre habe ich wirklich gebissen und ich bin amigs vom Stadelhofen dort Oberdorfgasse gelaufen und habe auf den Boden geschaut und dachte, was machst du da? Dabei die Leute, muss ich sagen, sind extrem lässig und neugierig gewesen von Anfang an. Sind mehr die zwei Silos, Coopcom, Marcom. Du kommst nur weil du mit Coms-Leuten gut kannst. Das heisst nicht, dass der Marketingleiter oder Leiterin dich dann auch ums Verrecken auch noch will. Also, da habe ich recht gebissen.
Ja, aber jetzt bist du 2014, 12 Jahre dabei, hast 3 Standortwechsel, wenn du so willst, erlebt bei Fahner. Markus Gut ist auch wieder dort.
Genau.
Also, mehr gibt's ja nicht, oder?
Ja, nein, es hört natürlich nie auf. Ich muss sagen, die 12 Jahre, fühlen sich nicht wie 12 Jahre an. Wir haben uns so viel verändert, laufend verändert. Wir sind auch massiv gewachsen. Und es gibt so viele Herausforderungen und also Challenges bleiben erhalten.
Also, Philips Kabal, besten Dank. Hat riesen Spass gemacht mit dir. Wir hören uns wieder nächste Woche auf unserem Podcast. Gute Zeit und bis dann.
Danke, Matthias.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt vom Mikro.